Dubai. Ein Name, der wie ein Zauberwort für Reichtum klingt. Goldene Hochhäuser, Palmeninseln, springende Fontänen. Wie aus einem Film der Zukunft. Millionen Menschen scrollen durch Bilder von Luxushotels, Malls und Stränden mit blendend weißem Sand. Blogger posieren vor dem Burj Khalifa. Promis rasen über die Sheikh Zayed Road. Die Werbung verspricht ein modernes Märchen. Dubai ist ein Traum zum Anfassen geworden, doch dieser Traum hat seinen Preis.
Bienvenue à la haute volée. Bienvenue à la haute volée.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Haute Volée. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Hier ist der Tack am Mikrofon und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute wird es noch geiler als eh schon die ganze Zeit. Deswegen mache ich es kurz, bevor ich dem Sebastian dann die Show überlasse und schicke viele Grüße rüber nach Holland. Nico, wie geht's?
Ja, guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Freue mich, hier zu sein. Freue mich, dass alle, die jetzt zuhören, auch in Vietnam, kleiner Insider, auch wieder bei uns sind. Und ich habe gehört, alle Wege führen heute nach Rom. Deswegen, Westflügel, was sagst du dazu?
Ja, alles gut. Also ich freue mich wie immer, dass ich da bin. Ich bin ein bisschen gehypt heute, weil ich hatte heute einen Lazy Sunday und ich habe heute 8 Stunden DSDS nachgeguckt. Ich habe mich endlich mal dazu entschlossen, wieder ein bisschen, ich weiß nicht, Tack, du als Spezialist, kann man DSDS Reality TV nennen? Fast schon, oder?
Ja. Mittlerweile schon, ja.
Also ich habe Staffel 3 bis 21 verpasst, aber da es mir so oft vorgeschlagen wurde auf meinen Social Media Kanälen und Bushido natürlich, King Bushido in der Jury sitzt,
ja, natürlich,
musste ich jetzt mal einschalten, mich da mal durch Jinxen heute und bin jetzt, glaube ich, bei Folge Nummer 5. Ich finde es wahnsinnig spannend.
Du bist aktuell, gut.
Immer noch genauso geil und bescheuert wie früher. Ja.
Aber du hast Glück, wenn du jetzt eingestiegen bist, weil die Staffel hat nur 8 Folgen oder so. Also du kommst zügig durch.
Ich muss auch sagen, dass die Sänger und Sängerinnen nicht besser und schlechter geworden sind als vor 22 Jahren. Und ich bin immer noch der Überzeugung, wenn ich da mitmachen würde heute, wird alles weg.
So ist es.
Ja.
Aber und auch singen.
Und auch singen. Ja. Ja, alles weg. Alles wegsingen. Ja. Nee, in diesem Sinne, mir geht's gut. Ich habe extrem Bock heute. Freue mich auf unseren Special Guest. Und ich werfe das allseits beliebte Jägerschnitzel an den Sebastian, aber nicht bevor ich die Hörerschaft mal moderaten gut begrüßt habe. Also, Sebastian, wie geht's dir?
Danke, mir geht's sehr gut an diesem bezaubernden Sonntagabend. Vodafone und ich, wir haben weiterhin keine Freundschaft geschlossen, weswegen ich jetzt über den Telekom-Hotspot hier drin bin. Aber Beck hat mich abgebeckt mit dem Giga-Cube von Vodafone und dem DSL von. Also, ich bin voll verstrahlt.
Sibi, hast du jetzt mal versucht mit der AOL CD und es funktioniert.
Ja, genau. Total eingelesen, aber ich bin sichtbar erfreut über die Schärfe der Kamera. Das hast du schon erwähnt, Sascha, also dass man mich sehen und hören und verstehen kann.
Oh, und Sascha, so förmlich heute.
Ja, doch, aber per Du, und möchte die Gunst der Stunde nutzen für so ein Cold Open, ja, um einfach zu sagen, für den Cliffhanger Dubai haben wir heute, auch also neben Rom auch Dubai. Ja. Ja, für die einen ja Steuerparadies, für die anderen, wie man so schön sagt, die größte Illusion unserer Zeit, wer noch nicht da war. Ich weiß, alle reden da gerne von Luxus, Freiheit, schnellen Gewinnen, ja, und Autos, aber kaum einer spricht natürlich darüber, wie es wirklich ist. Deswegen haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, haben seit mehreren Monaten uns versucht, irgendwann mal jemanden ans Rohr zu bekommen, der uns helfen kann, da die Welt zu verstehen. Und nicht nur jemand, der draufschaut, sondern mittendrin im investigativen Journalismus. Und deswegen bin ich sehr froh. Was wir heute wirklich klären möchten, ist, wie ist es wirklich in Dubai? Chance, Risiko, Vermarktung. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Romulo, und schön, dass du heute bei uns bist. Und überlasse dir einfach mal das Wort, ein bisschen was über dich zu erzählen, bevor dann der heiße Stuhl an Fragen beginnt.
Ja, Kreuzverhör.
Ja, ganz lieben Dank, lieber Sebastian, liebes Haute Volée-Team. Ja, ich sende euch hier echt liebe Grüße aus Dubai. Wir haben gerade irgendwie kurz vor 11, wir haben fast noch 30 Grad. Keine Bomben am Himmel zu sehen. Das ist alle dürfen starten.
Okay, steigst mal direkt rein, ja.
Bombig sozusagen.
11 Uhr morgens oder 11 Uhr abends? Was ist es denn jetzt? Seid ihr vor oder?
Wir haben im Moment 2 Stunden Zeitverschiebung. Dadurch, dass ihr jetzt, glaube ich, in der Sommerzeit wieder zurück seid, ist es für uns wieder ein bisschen angenehmer, mit Europa zu kommunizieren, sage ich jetzt einfach.
Okay, ja. Verstehe. Mhm.
Genau. Ja, war eine Steilvorlage. Sebastian und ich, wir kennen uns schon echt lange, weil ich habe nach meiner Fachhochschulreife, habe ich mir halt irgendwie überlegt, ich habe Bock auf einen geilen Job und hatte dann über Umwege die Bausparkasse Schwäbisch Hall auch kennengelernt und habe halt dort meine ganz klassische Bankkaufmann-Ausbildung gemacht und ganz normal danach durchgestartet als klassischer Bezirksleiter, also Verkaufsberater. Bin immer weiter vorangestoßen und hatte dann irgendwann das große Glück, dass Sebastian mein Mentor werden konnte. Bin dann in die Führungsebene eingestiegen und hat mich dann noch so weit gepusht, dass ich dann quasi sein Pendant wurde in der Hauptstadt und in den umliegenden Bundesländern. Ja, das ist jetzt gute 2 Jahre her, als dann meine Frau und ich uns entschieden haben, irgendwie, ist es das schon gewesen? Ja, war es das schon? Ist das so die Zukunft auch, die wir uns so vorstellen? Ist es für die Kinder das Umfeld, was wir uns so grundsätzlich wünschen? Da haben wir uns so gedacht, okay, komm, die Kids sind in dem Alter irgendwie 3 und 4, waren sie, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt. Ist irgendwie noch ein cooler Moment, wo wir vielleicht nochmal auswandern könnten, ja. Und ja, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre es Spanien geworden irgendwie, dann doch noch Europa irgendwie nah zur Heimat und irgendwie vertraut. Und meine Frau ist halt relativ aktiv in den sozialen Medien und ist jetzt so ein bisschen Klischee, aber irgendwie hängen ja alle Influencer dann irgendwo am Ende des Tages in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ja, haben uns das dann vor guten 2 Jahren im Februar das erste Mal ein bisschen konkreter angeguckt. Wir waren immer nur als Touri hier und 2-3 Mal weitergeguckt, war es dann irgendwie im April vor 2 Jahren dann soweit, dass wir gesagt haben, alles klar, lass uns den Schritt gehen. Wir sind jetzt noch jung, bin jetzt 35 Jahre alt, also was haben wir zu verlieren? Deutschland nimmt uns ja immer wieder dankend zurück, da habe ich das Gefühl. let's try it, ja, was haben wir zu verlieren? Und es war auf jeden Fall ein super spannender Moment für uns.
Wie macht man das, Romulo? Man gibt alles hier auf, verkauft alles, was man so hat, bucht einen Flug und dann ist man weg.
Das wäre das schönste Szenario, ja, wenn das so einfach wäre. Also es gibt hier Leute, wir haben jetzt hier knapp 40.000 Deutsche mittlerweile in Dubai.
Boah.
Ja, natürlich, hauptsächlich sind es Inder und Pakistani, die irgendwie von diesen knapp 4 Millionen Menschen sind es hier zu 90% ja Ausländer. Größter Teil ist halt Inder und Pakistani, aber danach so europäische Macht sind so die Briten. Es liegt einfach daran, dass die ein großes Handelsabkommen noch in den 30er und 40er Jahren hatten. Sind aber dann die Deutschen mit 40.000 halt echt schon die nächste Macht. Und wenn du dich mit den meisten hier unterhältst, die sind halt wirklich, die waren Single, die waren vorher irgendwo angestellt, haben gesagt, ich habe irgendwie Bock. Ja, und die konnten einfach ihre Wohnung kündigen, ihr Bett verkauft, ihr Schreibtisch oder was auch immer, kurz eingelagert und sind dann losgeflogen. Bei uns ist das nicht so leicht. Wir haben gebaut, wir haben Wohnungen, wir haben Häuser, wir haben Autos gehabt und so weiter und so fort. Den Job übrigens auch. Das war dann doch alles nicht so einfach zu sagen, irgendwie, ja, wir haben jetzt mal irgendwie eine Idee, wir hauen jetzt mal ab. Und das hat uns dann 3 Monate Vorbereitungszeit gekostet, das Setup hier auch in den UAE zu gründen. Also du musst hier Firma anmelden, Visa, Aufenthaltsgenehmigung, alles organisieren. Das ist ein bisschen Papierkram. Aber ich sage euch eins, das Schwierigste war eigentlich, es stand alles. Ja, wir wussten, wann wir hier rüberfliegen und dann fing eigentlich so das Thema an, wir haben Hunde. Ja, das war eigentlich die größte Challenge. Ja, wie kriegen wir die Tiere hier rüber? Ich habe mir eigentlich gedacht, das kann nicht so schwer sein. Ne? Irgendein Flugzeug wird die ja schon mitnehmen. Ja, Pustekuchen, kannst du voll knicken. Also die gerade in Dubai im Sommer wir sind im August ausgewandert, 50 Grad, da sagt jede Airline, sorry, das funktioniert nicht, weil das Tier von der Gepäckrampe bis zu dir im Flughafen ankommt, da vergeht 1,5 Stunden bei 50 Grad.
Ist ein Hotdog.
Ja. Ja, ist ein Hotdog, ja. Ja, das wird nichts, ne? So, das hat es dann echt kompliziert gemacht, sage ich euch ehrlich, sodass wir sogar umsteigen mussten auf einen Privatjet, ne? Weil da ist es dann wiederum egal. Der Pilot muss dem Ganzen einfach nur zustimmen und sagen, es passt schon. Und dann sind wir mit dem Privatjet tatsächlich ausgewandert. Ohne dass wir jetzt irgendwie, wir fühlen uns nicht wie die Geissens oder wie sonst wer, die jetzt hier mit dem Privatjet durch die Welt chatten. Aber es war dann schon ganz cool, muss ich schon sagen.
Und bei den Geissens ist es so, die mieten denen, bei euch war es ja eure.
Die mieten denen von euch quasi.
Erwischt.
Ja, nee, so war cool.
Prinzip, ja. Hey Sebastian, bevor du deine 300 Punkte abarbeitest, möchte ich gerade noch mal ein bisschen so ein Callback machen zu den letzten beiden Folgen, die wir gemacht haben, weil wir hatten es da über Midlife Crisis und Ego und da ging es auch drum, so von wegen, bricht mir hier alles ab, startet mir jetzt mal was Neues, weil es vielleicht schon zu spät ist, aber in deinem jungen Alter hat es wahrscheinlich nichts mit Midlife Crisis zu tun gehabt, jetzt nochmal irgendwie so von vorne anzufangen oder was anderes zu machen.
Du, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich habe irgendwie jetzt, zu dem Zeitpunkt waren es dann so 15 Jahre für einen und denselben Betrieb gearbeitet. Karriere war cool, mit 35 eigenes Haus, gutes Auto, ganz Europa Urlaub gemacht, Kinder sind irgendwie in einem coolen Alter. Also ich würde es nicht Midlife Crisis nennen, aber es war einfach, glaube ich, der beste Moment, um zu sagen, man wagt nochmal den Schritt, weil was du ja nicht machen willst, ist, dein Kind geht in die Grundschule und nach 3-4 Jahren sagst du, oder du bist dann in der Midlife-Crisis, dein Kind ist 10 Jahre alt und sagst, jetzt gehst du nach Dubai und du sagst, das Kind spricht kaum Englisch, wie willst du hier überleben, so nach dem Motto. Das ist ja das, was du eigentlich nicht willst, das Szenario. Ne? Deswegen wollten wir, bevor wir in diese Midlife-Crisis kommen, wollten wir einfach mal versuchen oder erstmal schauen, gibt es noch irgendwie eine Alternative zu Deutschland, ja.
Ich würde das ergänzen, Tak, weil jetzt im deutschen Kontext ist ja dein Vorname, sage ich mal, eher ungewöhnlich. Ich kenne ja die Story, aber da gibt es ja vielleicht auch eine Geschichte oder Herkunft, die dich eventuell auch geprägt hat in dem Thema. Magst du uns die ein bisschen teilen mit uns?
Ich jetzt?
Ja. Ja, ist ja nicht so unbedingt.
Mein Vorname ist nicht so besonders, ja.
Also Helmut und Karl und so ist es ja nicht. Ja.
Sorry, weil du Tak angesprochen hast, war
jetzt nicht. Ja, ich glaube, meine Geschichte wissen alle.
Ja. Nee, wir kennen uns hier.
Ja, okay. Also ich heiße halt Romolo Marini und es ist halt so, ich bin zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber ich habe halt italienische Wurzeln. Also mein Vater ist Italiener, hat 30 Jahre lang auch wunderbare Gastronomie geführt in Deutschland und ich habe halt quasi jeden Sommer irgendwie in Italien bei meinen Großeltern verbracht. Und das hat mir halt extrem viel mitgegeben. Aber in meiner Haut zu stecken, ist halt auch nicht so leicht. Ne? Also ein Italiener, der irgendwie deutsche Farniente am liebsten leben würde, aber als Deutscher, der irgendwie denkt, du musst viel arbeiten, um was zu erreichen. Also ich habe eigentlich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, irgendwie einen Konflikt in mir. Ja? Bin ich heute der Italiener oder der Deutsche? Bei den nächsten Fußball-WM fällt es mir leicht, muss ich sagen.
Ja? Das glaube ich. So, ja, bei den letzten beiden ja auch.
Ey, gib dann Pass ab.
Genau, also ich habe italienische Wurzeln und bin jetzt verheiratet seit bald 10 Jahren schon mittlerweile, also echt die Zeit rennt, haben mittlerweile 3 Kinder, unser dritter Sohn ist vor 8 Wochen hier in Dubai geboren, also
hat den
deutschen Reisepass.
Glückwunsch.
Danke. Ja, ist echt eine super spannende Phase und ein Kumpel von mir hat jetzt ja auch in Dubai letzte Woche seine Tochter bekommen und er hat es eigentlich auch ganz cool beschrieben. Ist halt echt wie so ein 5-Sterne-Hotel, wo du eigentlich dein Kind bekommst. Ne? Also von Tagesmenü, willst du heute Lachs, Steak, Fisch, irgendwas Gebratenes oder wie soll dein Ei morgens sein? Ja, Rührei, Spiegelei. Also das ist schon ziemlich nice, muss man schon sagen.
Aber alles Selbstzahler, oder?
Es ist im Prinzip alles Selbstzahler. Ich war auch in Deutschland schon privat krankenversichert, dementsprechend war es jetzt eigentlich wurscht.
Was kostet da so eine Geburt? Also ich vergleiche da immer ganz gern so USA. So die Hartz-IV-USA-Geburt kosten 20. Wenn du es luxuriös willst, kostet es auch mal 100.000. Wie ist das in Dubai so?
Ja, also wir haben einen deutschen Anbieter, der als internationale Krankenversicherung uns halt super abdeckt. Und der hat uns halt 25.000 Euro von Beginn der Schwangerschaft quasi zugesagt. Für den gesamten Schwangerschafts- und Geburtsprozess müssen die 25.000 Euro reichen. Da ging es mir so ein bisschen wie du vielleicht jetzt gerade gedacht hättest, reicht es? Wie teuer ist es überhaupt, ja? Wir haben jetzt für rund um VIP-Service haben wir, glaube ich, knapp 18.000 Euro bezahlt mit Kaiserschnitt.
Okay. Ja. Cool, also erschwinglicher Luxus.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Betrachtungsseite, aber das ist ja auch, ich habe so 2 Themen, jetzt überlege ich, mit welchem ich anfange. Du hast ja eigentlich im Entree schon gewählt, heute nichts am Himmel. Ich sag mal so, die politische Situation können wir vielleicht gerade vorziehen, weil Romulo und ich haben uns vor 1,5 Wochen etwa kurz im Online gesehen und da war ich schon im Nachhinein doch, habe auch mit Katharina gesprochen, gesagt, boah, ey, also wenn du das so hörst, habe ich dir auch, glaube ich, beschrieben, hatten wir ja auch schon mal thematisiert, du hörst so von einer Bombe oder so oder einen Versuch da am 28. Februar und dann hast du eigentlich hier nichts mehr gehört. Du hast es ja ein bisschen anders beschrieben oder ein bisschen anders, wenn du es kannst, es nochmal erläutern, wie ihr es so erlebt habt, damit man hier so ein Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich passiert ist zu dem Zeitpunkt.
Ja, auf jeden Fall. Mache ich sehr gerne, weil es ist halt, wenn man die sozialen Medien so verfolgt, kriegt man halt alles irgendwie gesagt und viele Fake News und du weißt nicht, was du glauben sollst. Und NTV und Co. dramatisieren die Sachen auch ein bisschen und zeigen irgendwie fünf Tage die gleichen Sachen. Aber es ist, der 28. Februar war heftig, Leute. Das war alles andere als witzig. Es war Ramadan-Zeit. Also es ist ja gerade bei den muslimischen Ländern ja auch noch wirklich eine hochheilige Phase. Tagsüber fasten die alle und abends kommt dann die sogenannte Fastenbrechen. Und durch die Schule haben wir extrem große Anbindung an viele muslimische Freunde. Und wir waren bei ägyptischen Freunden eingeladen zum Iftar quasi. Und du sitzt auf der Terrasse und dann wird noch so rumgeflaxt. Ne? Ihr habt da gehört, da geht's jetzt irgendwie los. Und man hört eigentlich die ganze Zeit, dass Israel ja irgendwelche Nachbarländern beschießt und macht und tut. Ja, also du ahnst ja nicht, dass dich in Dubai irgendwie auch was erwischen könnte. Dann sitzen wir auf der Terrasse, wir gucken so in den Himmel und ihr kennt vielleicht noch von, klar, ihr müsst es auf jeden Fall alle kennen, die Diskotheken so in den 80ern und 90ern, die haben noch immer mit den Lichtern so in den...
Ja, Paramount Park, ja.
Ja, genau. Und das war plötzlich auch bei uns so, ja, immer überall gingen diese Lichter so in den Himmel und du denkst dir nur so, cool, ist bestimmt irgendeine Party, irgendwas ist hier wieder los. Ja, dem war nicht so, weil plötzlich siehst du halt, wie plötzlich über dir so Raketen fliegen. Du siehst nur so ein rotes Leuchten relativ schnell über deinen Kopf fliegen. 3, 4, 5 Kilometer von dir entfernt. Detonation am Himmel. Und das ist halt ein Knall, der ist extrem hart und laut. Und es fängt halt an, echt alles an dir irgendwie zu scheppern, zu wackeln. Ne? Das war, also die erste Detonation war zum Glück echt diese 3, 4 Kilometer weg. Du gehst schon so halb in Deckung, guckst in den Himmel, was ist jetzt hier gerade los? Und die nächsten 2, 3 kamen dann echt kurz danach und waren dann relativ nah an der Lage, wo wir da gerade saßen und haben gesagt, okay, jetzt alle schnell rein kurz mal sammeln und dann irgendwie ins Auto und ab nach Hause, ne? Und dann ging das war irgendwie 6, 7 Uhr abends und dann ging das bis morgens 11 Uhr.
Ja, das also waren es nicht nur Trümmerteile.
Also du hast diese Detonation, also zum Glück waren jetzt 2800 Raketen und Drohnen, die auf die Arabischen Emirate abgefeuert wurden bis heute. Und ich hoffe, es bleibt doch dabei. Und davon sind schätzungsweise irgendwie 30, 40 entweder eingeschlagen oder so beschädigt geworden, dass sie halt danach als Trümmerteil irgendwie noch im Boden explodiert sind. Alle anderen sind wirklich in der Luft detoniert, ja, und dann auch fast alle Trümmerteile irgendwie abgefangen worden. Das Ding war halt einfach, Dubai ist halt, man sagt, es ist der sicherste Ort der Welt, weil wenig Kriminalität, deine Kinder werden hier nicht angepackt, dir klaut keiner das Portemonnaie und so weiter und so fort, ja. Und jetzt ging es aber darum, halt mal eine ganz andere Sicherheitslage irgendwie sich zu beweisen. Und wenn du halt über ChatGPT oder im Internet mal ein bisschen googelst, die haben halt eins der sichersten Abwehrsysteme der Welt, ja. Es ist ein amerikanisches Abwehrsystem, wen wundert es jetzt ein Stück weit, aber es wurde halt noch nie getestet. Ja, seit den 70ern haben die halt keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr gehabt und in den 70ern war das halt, die Vereinigten Arabischen Emirate sind dann erst vereinigt worden, ja. Sonst haben die halt nie Krieg gehabt, mit niemandem. Und
hätte auch nie an der gedacht, dass sich jemand traut, die Emirate oder Saudi-Arabien anzugreifen. Das fand ich so skurril, ehrlich gesagt, weil das war für mich immer so die Hoheit, so den macht man einfach besser nichts.
Gut, ja? Das war ja das stand ja schon in den iranischen Plänen, falls es einen Angriff gibt, dann wollen sie die ganze Region in den Krieg stürzen und das dann und somit den Druck auf die westlichen Feinde erhöhen, dass der Krieg nicht lange geht. Das war ja schon lange in der Doktrin mit drin.
Wie hat sich der Alltag verändert dann für euch danach?
Aber erstmal heftig, ne? Also den Sonntag war dann wirklich erstmal so, okay, wer ist überhaupt noch hier, ja? Also die meisten haben sich vor allem ins Auto gesetzt, die dies mit ihrem eigenen Auto zumindest konnten. Mit einem Mietwagen geht's nicht. Ab in Oman, ne? Also schnell wie möglich, 3,5 Stunden, 4 Stunden und dann schnell versuchen über die Grenze Richtung Muscat. Und haben sich da irgendwie Hotels eingebucht, haben versucht, irgendwie nur einen Flug zu bekommen und dann irgendwie das Land zu verlassen. Das war für viele Bekannte von uns so der erste Schritt. Für uns war es unmöglich. Sag ich dir ganz ehrlich, also wir hatten es jetzt nicht vor, aber es wäre auch nicht gegangen. Wir haben ein Neugeborenes gehabt. Wir haben noch gar keine Papiere gehabt, ja. Also
er war ja da gerade eine Woche alt, oder? Wenn ich so richtig
rechne. Ja, fast 2 Wochen, ja. Also der war
what a nightmare.
Ja, ja. Und das war, wow. Wir hatten noch gar keine Dokumente, um jetzt irgendwie das Land verlassen zu können. Weil dementsprechend war es dann sowieso nochmal doppelt angespannt für uns. Glücklicherweise müsst ihr euch vorstellen, es war den Sonntag dann, Sonntag, sag ich mal, bis Dienstag maximal war es halt so, dass viele Sachen halt noch überm Festland abgefangen wurden. Die haben es halt irgendwann geschafft, mal vor die ganze Situation zu kommen und die Sachen mal über Meer abzufangen. Was dann natürlich dann auch passiert, ist natürlich, dass dann, wenn es über Meer abgefangen wird und dann noch runterfällt, dann landet es halt auf irgendeinem Hotel am Meer. Ja, also Bush al-Arab hat ja ein bisschen was abgekriegt, das Fairmont Hotel, das Royal Atlantis, da sind ein paar Trümmerteile draufgeflogen. Deswegen wurde es für uns, wir leben mehr im Landesinneren, wurde es deutlich ruhiger. Aber trotzdem, es gibt ja so ein paar witzige Videos in den Social Media, wo dann irgendwie so ein Typ, der in Dubai lebt, ja, hört so draußen, was für ein Geräusch am Himmel sein könnte, ja. Es ist wirklich so. Also es ist echt unangenehm, wenn es eine klassische Luftmaschine ist, also ein Flugzeug, und dann hörst du schon den Unterschied, ist es ein Jet, ist es ein Flugzeug, ist es ein Hubschrauber, ist es eine Rakete, ist es eine Drohne. Das ist, ist ein komisches Gefühl, was das mit einem gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Gab es für euch aufgrund dessen mal Überlegungen, jetzt schnell nach Deutschland zurück, oder ging das auch aufgrund der Dokumentenlage nicht?
Erstmal ging es wegen der Dokumentenlage nicht. Wir haben dann relativ schnell den vorläufigen Reisepass für den Kleinen aber schon mal schnell beantragt. Wir hätten das Land jetzt verlassen können, aber es war dann tatsächlich so, dass wir dem Mittwoch, Donnerstag, nachdem das losging, haben wir uns relativ frei wieder bewegt. Ja, also okay. Du gehst jetzt nicht irgendwie, wir haben jetzt nicht am Meer gechillt und gewartet, bis die nächste Rakete über unseren Kopf liegt, aber wir sind irgendwie nach einer Woche mal in der Nähe spazieren gewesen, wir waren durch Downtown gelaufen und du siehst einfach, dass viele Menschen sich rausgetraut haben. Dann hast du gedacht, okay, komm, was soll schon sein? So, ne? Aber ja, der Flughafen hat dann auch mal was abgekriegt und so weiter. Dementsprechend, es gab schon viele Detonationen oder Einschläge, die echt besorgniserregend waren, gebe ich schon.
Wo wohnt ihr ungefähr? Ich habe so eine grobe geografische Idee von Dubai.
Ja. Weißt du, wo das Global Village ist?
Ja.
Genau. Wir wohnen quasi, also wir gucken von unserer Terrasse rüber aufs Global Village. Okay. Und das ist in dem Moment eigentlich ein Problem, weil so 30 Kilometer Luftlinie, da ist die Airbase, ja. Mhm. Und ja.
Krass. Ja, das war ja auch das, wenn du da, hatten wir auch kurz drüber gesprochen, was ist jetzt bei so einem Großprojekt wirtschaftlich, ökonomisch, Aushängeschild, so die ersten Auswirkungen daraus, ja. Also klar, Panik wahrscheinlich oder Investoren oder alles erstmal so, wie geht's jetzt weiter?
Ja, also für Dubai an sich, die natürlich nur noch von, sag ich mal, das Bruttoinlandsprodukt lebt im Moment von zwei Produkten. Das ist einmal der Tourismus. Wir sind in der absoluten Hochphase, also bis Mai ist hier absolute Boomphase, was Tourismus angeht. Erstmal ein Rohrkrepierer, ja, weil wenn kein Flugzeug hier hinkommt, dann kann auch erstmal kein Touri kommen. Zum Glück mussten ja ein paar hier bleiben.
Ja, nice.
Welch Glück.
Ja, und die andere Sache ist halt der Real Estate Markt, ne? Also es wird halt hier gebaut ohne Ende. Ja, du hast irgendwie 140.000 bis 180.000 Zuzüge, kontrollierte Zuzüge im Jahr. Und das ist natürlich ein extremer Wirtschaftsfaktor, ne? Also die Leute brauchen Wohnraum und dementsprechend werden hier ja 60.000 bis 100.000 Einheiten pro Jahr einfach fertiggestellt, ne, damit einfach dieser Zuwanderungsstrom irgendwie abgewickelt werden kann. Ne? Also der Plan ist ja, sie sind ja von 2 Millionen Einwohnern jetzt auf 4 Millionen gestiegen und das Ziel ist halt bis 7-8 Millionen bis 2040, also nochmal eine Verdopplung. Dementsprechend gibt es langfristige Pläne, die einfach daran festhalten, wir brauchen Wohnraum, weil alles andere, ob es jetzt, es ist ja nach wie vor für uns einfach der sicherste Ort der Welt. Du hast hier extreme Wachstumschancen, du hast eine Steueroase, das ist einfach für viele ein extremes Zugpferd und weil es einfach geografisch dann doch so gut liegt zwischen Asien und Europa, investiert einfach der Staat extrem viel in die Infrastruktur, ne? Und dementsprechend glauben wir fest daran, dass dieser Wachstumspfad auch anhält und das jetzt keine große Beirrung hat.
Du hast ja so einen Reel, habe ich zumindest gesehen, was glaube ich ganz gut trifft, so ein bisschen dargestellt, was hätte das gestern so sinngemäß gekostet, was kostet es jetzt? Also war schon, hast du mir auch erklärt, dass es alles sehr transparent ist. In Deutschland ist ja so, du kriegst dann mal so 3 Jahre später mit, für welchen Preis da was verkauft wurde, wenn du irgendwie einen Gutachterausschuss vielleicht kennst. Das war ja, glaube ich, relativ schnell, dass du da beziffern konntest. Keine Ahnung, bis gestern war es 1,2 Millionen, ist 1,06. Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber so relativ, was ja auch Transaction und so gesagt, kann man nachvollziehen. Da sind die schon schnell jetzt, um zu sehen, wie der Preis verfällt.
Absolut, absolut. Also nachdem es halt in Deutschland für mich vorbei war mit einem Banking-Job, der sich aber immer rund ums Thema Immobilie halt so beschäftigt hat, war halt für mich in Dubai relativ schnell klar, ich habe weiter Bock im Thema Immobilien zu arbeiten, aber jetzt nicht mehr auf der Finanzierungsseite, sondern eher auf der Erfüllungsseite. Und ja, weil in Dubai ist einfach ein Thema extrem cool, die Transparenz ist halt extrem hoch. Ihr müsst euch vorstellen, so wie wir auch ein Grundbuch in Deutschland haben, gibt es das hier in Dubai halt auch. Nur, dass es halt kein Papierbuch ist, sondern es ist einfach eine App. Und da wird halt alle Transaktionen werden darin halt festgehalten. Und da hat jeder Zugriff drauf im Prinzip. Das heißt, man weiß genau, zu welchem Kurs ist die Nachbarhütte weggegangen oder welche Einheit, welches Penthouse wurde zu welchem Preis verkauft. Und vor allem, wann wurde es verkauft. Und dementsprechend wird quasi tagesaktuell, jeder, der im Vertrieb arbeitet, kennt das im Prinzip, was ist gestern so wirklich verkauft worden. Das können wir relativ einfach digital alles nachvollziehen. Ja. Und dann sind es schon, klar, 28. Februar waren dann noch relativ gute Transaktionszahlen und dann erste Märzwoche ist es von 6.000 oder 8.000 Transaktionen in der Woche auf knapp 2.000 Transaktionen runtergegangen. Also es ging noch ein bisschen was, aber das waren halt am Ende die Dinge, die 2, 3, 4 Wochen vorher schon geschlossen
wurden. Entschieden, ja, genau.
Aber Einkaufszeit im Prinzip, oder jetzt?
Genau, ja. Und es hat dann tatsächlich so 2, 3 Wochen gedauert, bis sich das so ein bisschen relativiert hat. Und dann wurden immer noch viele Transaktionen gemacht. Und da habe ich mich schon gefragt, okay, was sind das für Verkäufe? Ja, also wer kauft hier gerade eigentlich? Und weil der Deutsche, der gerade sich ja eher freut und kaputt lacht über Dubai, jetzt geht irgendwie der Traum gerade kaputt von euch da drüben. Dann denkst du dir, okay, aber wer kauft hier gerade so wild ein? Und es waren dann doch Investoren, die halt gesagt haben, und die Bauträger haben enormen Verkaufsdruck, ja, und viele Leute, die das Geld brauchen und immer noch in der Not sind, verkaufen trotzdem. Die nutzen diese Lage einfach eiskalt aus, ja. Also du kannst hier, wir haben hier sowas wie ImmoScout, gibt es ja auch in Dubai, heißt einfach Property Finder. Du siehst eine Anzeige, da will jemand 15 Millionen Dir haben. Dem machst du einfach ein Angebot über 10 Millionen, ja, und machst du halt 10 Mal, weil ihr müsst euch vorstellen, hier werden halt Communities gebaut, also da, wo ich halt lebe, gibt es knapp 4.000 Häuser, das ist eine Community, die gebaut wurde und mein Haus, das gibt es hier, glaube ich, 200 Mal, ja, wenn mein Eigentümer sagt, nee, verkaufe ich nicht zu dem Kurs, vielleicht sagt es der Nächste, ja, und die Daten sind halt nicht so gut geschützt wie in Deutschland, ja, das heißt, die Telefonnummern der Eigentümer, die kriegt man relativ schnell raus. Ja, und dem schreibst du WhatsApp, willst du verkaufen? Ich biete dir das, ja. Und das machst du dann zack, 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 bis halt irgendjemand sagt, ja, ja, ist jetzt eine gute Idee, ich verkaufe jetzt. Und
also ihr mietet aktuell?
Ja, wir mieten im Moment. Und wer halt extrem Verkaufsdruck hatte, waren halt die Iraner in dem Moment, weil eine
Reaktion... ja, kennst du Priest,
ja. Ja, eine Reaktion der UAE war am Ende des Tages halt zu sagen, passt auf, Leute, ihr könnt das Land gerne verlassen. Ja, also das ist eine Aktion, die geht halt nicht. Ihr kriegt halt hier kein Golden Visa mehr, ihr habt hier kein Aufenthaltsrecht mehr. Sieht zu, dass ihr euer Kapital mitnehmt. Es wurde auch nicht eingefroren oder ähnliches. Einfach gesagt, bitte, adios, alles gut.
You are welcome to leave.
Dieser Umrechnungskurs vielleicht, Romulo, 15 Millionen. Wie kann man sich das jetzt, wenn man es nicht unbedingt tagtäglich umrechnet, wie ist das?
Ja, 1 zu 4. Also 1 Euro 4 Dirham. Ja, das kann man erstmal so pauschal mitnehmen. Der Kurs ist gerade nochmal deutlich besser, aber 1 zu 4, ja, wenn es schnell gehen muss.
Und wenn man jetzt mal neben dem, entschuldige, wolltest du eine Frage stellen?
Ja, ich kenne ja deinen Fragenkatalog nicht, aber vielleicht können wir ja jetzt, weil er es ja schon einigermaßen angedeutet hat, was er denn so treibt, vielleicht auch darauf mal hinkommen, was er denn jetzt eigentlich so, das haben wir uns ja beim Mike schon gefragt, was er den ganzen Tag eigentlich so macht in Dubai.
Ja, ich würde die Frage mit reingeben, wenn es okay ist. Aber habe vorher eine Frage, Romulo, weil wir ja auch öfters mal gesprochen haben. Was sind denn so die 3 größten Mythen, wo der Deutsche sagt, du hast eben schon angesprochen, die in Dubai, ja. Und was sind eigentlich so die 3 größten Wahrheiten, wo man sagt, ja, also wir sind hierher gekommen, haben es vorher gelesen und ey, genau so ist es auch, ja.
Lass mich eine Wahrheit raten, es ist fast immer heiß.
Und ist jetzt keine Überraschung wahrscheinlich.
Hot Take.
Also was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist größte Irrglaube. Ja? Wir sind in einem arabischen Land, ja, und es ist hier nicht Saudi-Arabien, Kuwait oder Iran oder sowas. Ja? Also die Arabischen Emirate, vor allem Dubai, das ist so offen, vor allem gegenüber Frauen. Ja? Also du hast hier in allen Spitzenunternehmen sind 50% des Vorstandes schon längst mit Frauen besetzt. Im Senat 50% Frauenanteil. Die Frauen können sich hier sowas von gut bewegen. Also sie dürfen ja übrigens auch Auto fahren und Schule und so, das ist ja alles ganz normal.
Ja, wählen also dürfen sie auch, oder?
Ja. Also auch keine Alternative.
Ja, also das ist eigentlich so der größte Irrglaube, die Frauen haben hier gar keine Rechte. Ey, das ist sowas von Fake, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt hier eine App für die Polizei, die Police-App, ja. Wenn du als Frau von irgendeinem belästigt wirst, ja, du gehst in die App, du machst ein Foto, du lädst es hoch und der wird gesucht, ja. Also der Typ, der wird gesucht. Ja, ja, also das ist, deswegen traut sich hier auch niemand, irgendwie einer Frau irgendwas anzutun, ja. Und das finde ich auch brutal geil, ja. Also das finde ich extrem gut, dass die Frauenrechte hier sehr, sehr geschätzt werden. Und ja, jetzt ist ja wieder was, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den Titel Hausfrau gibt es hier nicht mehr, ja. Also wenn jetzt eine Frau nicht arbeitet, dann ist sie quasi die Beauftragte der Familie für die nächste Generation oder sowas, ja. Also wird da irgendwie so ein Ehrentitel.
Gehobene Managementstellung, ja.
Genau.
Ja,
das sind ja fast so Berufstitel wie bei dir, Nico.
Ja, ja, definitiv. Ja,
krass.
Brauchst du 3-4 Worte und dann ist das, ist das wichtig.
Mega.
Ja. Genau, also das erste ist das Thema Frauen in Dubai oder in UAE allgemein. Das zweite ist halt wirklich, der Sommer ist echt verdammt heiß, ja. Also das ist, mache ich kein Geheimnis draus. letztes Jahr, glaube ich, 56 Grad in der Spitze.
Ja. Ach, das wäre nichts für mich, ey.
Ja, es ist echt wild, ja, ist wirklich wild. Und es zieht sich dann halt so über den gesamten August und führt einfach dazu, dass die Luftfeuchtigkeit im September und Oktober halt echt unerträglich wird. Also du fragst dich wirklich, sind die 56 Grad im Ende Juli, August schlimmer als die 80% Luftfeuchtigkeit im September, ja, die dich dann wirklich extrem...
Ich werde es nie vergessen. Ich war das erste Mal vor, weißt du, 15 Jahren in Dubai auf einer Konferenz.
Gott, ey.
Mit einem Vertriebler von mir und dann kam er da an, irgendwie abends ins Hotel gepennt. Am nächsten Morgen sagte er so, ey, die haben einen Running Track außen im Hotel. Also eine richtige Tatanbahn, so ein bisschen Scenic Route mit einem Springbrunnen zwischendrin, so, ey, lass mal joggen gehen. Wir kamen raus morgens um 9, da waren es schon irgendwie 40 Grad. Na, ich sag, sag mal, hast du einen Dachschaden, ne? Und dann sind wir halt Indoor Squash spielen gegangen, was ich auch schon skurril fand, im Hotel 4 Squash Courts. Und dann war am zweiten Abend war ein Empfang draußen. Und wir waren halt, wie es von der Konferenz so gewohnt waren, im Anzug, ja. Und ich habe wirklich gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen, weil es war einfach das Heißeste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja.
Story of my life, Sascha.
Ja.
Bei 18 Grad dann aber.
Ja, 12, aber das mit den Frauen finde ich voll. Das find ich, mit den Frauen, was du sagst, finde ich voll überragend. Für mich ist Dubai mittlerweile so das, das Las Vegas, das Westens eigentlich, ja, oder des Ostens, wie du willst. Ich war vor 10 Jahren da und dann lange nicht mehr war, vor 2 Jahren wieder mal da. Und ich fand es krass, wie es verändert hat. Ich hatte irgendwie abends ein Business-Dinner irgendwo Marina im Mercure oder so, mich so 200 Meter weg vom Taxi absetzen lassen. Mich haben wirklich auf dem Weg zum Hotel irgendwie 8 Nutten angesprochen.
Ja. Und oh Gott, ey.
Ich finde, es hat so Überhand genommen, wie frei das ist. Ja, das ist freier als alles, was man so erlebt. Da war das eine Momentaufnahme.
Nee, du hast extrem, also hier ist halt mehr so dieser ganze Escort-Service, der einfach sehr, sehr explodiert ist. Und das sind oftmals Damen, die versuchen hier irgendwie halt über die Runden zu kommen. Ja? Also die machen tagsüber wahrscheinlich ein ganz anderes Business als das, was sie dann abends irgendwie machen. Weil das ist, gehört halt zur brutalen Wahrheit dazu. Dubai funktioniert halt nur, wenn du halt Geld verdienst, ja. Also es gibt soziale Züge, die sind aber jetzt nicht mit dem zu vergleichen, was in Deutschland ist, ja. Also wenn du in Deutschland irgendwie nicht arbeiten kannst, ja, dann, okay, irgendwer wird dir schon helfen. Irgendein Amt wird aus dem Boden gestampft, was dich halt rettet, ja. In Dubai heißt es halt, du kannst nicht arbeiten. Ja, du, sorry, dann brauchen wir dich hier aber auch nicht, ja. Also wir brauchen Leute, die einfach Wertschöpfung treiben und vorangehen, ne. Und wie sagt der
Scheich? Ich kann's geil eigentlich.
Ja, ist geil,
auf
ja.
Auf der richtigen Seite bist schon, ja.
Genau, richtig, ja. Weil der Scheich, der hat da irgendwann ein Interview vor ein paar Jahren gegeben, der sagte, in Dubai, es ist total egal, ob du Gazelle oder Löwe bist. Wenn du morgens aufwachst, fang an zu rennen.
Schön. Solche Bilder gefallen mir ja in der Regel.
Das passt eigentlich ganz gut. Ja, und so, wenn du gefragt hast nach so 3 Themen, bei uns gibt es auch Steuer. Ja, also man soll es kaum glauben, aber der Ansatz ist halt ein grundsätzlich ein anderer. Also wir haben 5% Umsatzsteuer auf alles, was hier im Inland so passiert. Das ist mittlerweile ein extrem großer Treiber für das Bruttoinlandsprodukt. Und das nächste Thema ist halt, Arbeit. Du zahlst 9% Körperschaftssteuer auf knapp, also ab 101.000 Euro Gewinn ungefähr umgerechnet, zahlst du 9% Körperschaftssteuer.
Ja, ist ja fast wie hier.
Ja, ne, aber trotzdem, ich kann auch nur eins sagen, es gibt auch so ein, du hast extreme andere Kosten, die dich einfach trotzdem als Unternehmer hier begleiten. Du hast Lizenzkosten, also wenn du ein Gewerbe in Deutschland machst, gehst du aufs Gewerbe an, zahlst irgendwie 30, 40 Euro, ja, und dann hast du ein Gewerbe eröffnet, ja. Hier musst du deutlich mehr bezahlen, das musst du jährlich bezahlen. Also in der Regel, meine Frau zahlt so knapp 5.000 Euro jedes Jahr dafür, dass sie weiter mit ihrer Lizenzarbeit, ihrer Tätigkeit nachgehen darf, ne?
Ja gut, ich zahle 28.000 Euro Gewerbesteuer hier.
Ja. Ja. Aber dafür bist du hier halt auch echt gefangen. Du musst, hast nicht nur einen, sind ja alles quasi wie GmbHs zu betrachten hier ein Stück weit, ja. Du hast deinen Steuerberater und du musst einen Wirtschaftsprüfer, egal wie hoch dein Gewinn ist, du musst einen Wirtschaftsprüfer beauftragen, der deinen ganzen Jahresabschluss kontrolliert, ja. Also es gibt so ein paar Nebenthemen. Also es ist jetzt nicht so, wenn du nach Dubai kommst, brutto gleich netto. Das ist nur für die Angestellten so. Also die zahlen null Einkommensteuer. Wir haben keine Einkommensteuer auf irgendwelche Immobilienthemen, also Vermietung, Verpachtung, Veräußerungsgewinne, das gibt es ja alles gar nicht. Ja, und gerade wenn halt deutsche Kunden oder europäische Kunden uns hier ansprechen und sagen, hey, in Dubai, ich möchte gerne über eine Firma kaufen, ja, ich würde bei euch eine Firma gründen und dann machen und tun. Das ist halt genau der europäische Ansatz, mag da richtig sein. Hier in Dubai ist es genau eher falsch rum, ja, weil sobald du es als Firma kaufst, zahlst du als Firma entweder Umsatzsteuer auf gewisse Themen oder halt auch dann Körperschaftssteuer.
Ne? Nehme ich mal mit, wenn ich kurz da rein darf. Ich finde es immer sau interessant. Ich bin ja auch viel gereist schon in meinem Leben, immer so zu sehen, okay, was sind die Steuern, was ist der Verdienst? Wie sind so die Lebenshaltungskosten? Wie ist das in Dubai? Ich habe schon alles erlebt. Ich habe schon in Dubai für ein Bier 50 Euro bezahlt. Ich habe auch schon 50 Cent bezahlt. Krass. Ich habe schon für 200 Euro pro Person gegessen, aber auch schon für 2 Euro. Ja, je nachdem, wo du hingehst. Wie ist das mit Mieten, mit Einkaufen? Wo ihr jetzt wohnt, ist ja ein bisschen weg so von den Touri-Gegenden, aber trotzdem eigentlich ganz gutes Gebiet. Was habt ihr für ein Haus und was zahlt ihr da an Miete so im Monat, wenn ich fragen darf?
Ja, auf jeden Fall, das passt. Also Lebenshaltungskosten allgemein, einkaufen ist so ein Stück weit zu vergleichen wie im Edeka in Deutschland. Ja? Also Preise sind ähnlich, auf einem ähnlichen Niveau. Ja? Alkohol ist halt eher verpönt. Deswegen, wenn du es im Restaurant, Hotel und Co., da zahlst du einen extrem hohen Preis, weil du es in der Öffentlichkeit halt einfach nicht trinken darfst und sollst. Es ist aber tatsächlich so, es gibt halt zwei Hauptverkaufsstellen. Die kennst du ein bisschen, glaube ich, in Polen ist, glaube ich, auch so. Ist irgendwie getrennt vom allgemeinen Supermarkt oder so. Und hier ist es halt ähnlich. Ne? Du musst dann in so einen African Store oder MMI, da gehst du rein und kaufst halt deinen Heineken oder sowas. Das gibt es hier ganz klassisch auch. Und da ist es überraschenderweise, obwohl es mit 30% Steuer versetzt ist, ist es gar nicht so teuer. Ja, also wir bezahlen, glaube ich, für eine Flasche Wein auch knapp 10 Euro. Das zahlst du in Deutschland ja auch fast. Ja, also, ja, also es geht eigentlich im Vergleich. Mieten, also du kannst von bis, ne? Also wenn du in einem touristischen Bereich irgendwie also Meereslage ist sowieso grundsätzlich extrem teuer. Und ich sag mal, die restlichen Mieten, in denen wir hier so leben, das hat so Frankfurter Niveau jetzt so allgemein, würde ich jetzt mal so sprechen. Wenn jetzt jemand vom Dorf auswandert nach Dubai, der sagt erstmal, oh holla, ja, das ist ja schon ganz schön viel, was man dafür bezahlen muss. Da, wo wir jetzt wohnen, das ist eine der neuesten und angesagtesten Communities in ganz Dubai. Arabian Ranges 3 heißt die, also voller Deutscher, voller Briten im Prinzip auch. Aber cooles Umfeld. Ihr müsst euch vorstellen, sind knapp 4.000 Häuser, die schon fertiggestellt sind. Die sind auf 7 Cluster aufgeteilt. Und in jedem Cluster gibt es so ein gewisses Thema. Also jeder hat meistens einen Pool, ein Gym, ein Community Center. Die nächsten haben dann noch irgendwie einen Tischtennisplatten. Die nächsten haben einen Tennisplatz. Die nächsten haben einen Bolzplatz und was nicht alles. Also es gibt ganz viele Mottos. Da, wo wir jetzt wohnen, gibt es immer im Wechsel Reihenhäuser mit 3 Schlafzimmern oder 4 Schlafzimmern. Und wir haben jetzt eins mit 4 Schlafzimmern und zahlen 205.000 Dirham. Das sind also schätzungsweise knapp 50.000 Euro fürs gesamte Jahr.
Schon stattlich.
Ist schon stattlich,
also, ja. Kann man schon sagen, jemand mit 4,5 brutto in Deutschland sollte nicht auswandern nach Dubai.
Wenn das sein einziges Einkommen ist, bringt ihm ja auch das Auswandern nichts.
Außer er will Pakistani-Style Taxi fahren.
Dann kann er das Stadion bauen für die nächste WM vielleicht oder so. Ja, aber
gut, dass es da so heiß ist, sonst hätte ich mir es jetzt gerade überlegt.
Ja, also verstanden, aber ich muss jetzt da möchte, ich sehe es genauso, wie du es gesagt hast, Romulo. Wenn ich hier am Riedberg in Frankfurt im Neubaugebiet 200 Quadratmeter, 180 Quadratmeter miete im Neubau, dann zahle ich halt auch meine 20 Euro mittlerweile kalt. Also dann bin ich genauso bei 4.000 Euro im Monat. Also das ist halt leider so. Tendenz steigend. Leider. Ja, insofern passt. Aber der, wenn das okay ist, Tak, du hast dir die Frage gestellt und so ein bisschen mit einem Lächeln, weil letztens hatten wir den Michael Röhrig da, der ist DSF-Pressesprecher gewesen. Da waren wir dann auch so in einer Stunde, hat er uns dann mal gesagt, was er eigentlich beruflich macht.
Oder auch ja, nicht. Aber er hat uns aber bis zum Schluss nicht gesagt, was er eigentlich macht so den ja, ganzen Tag.
Ja, er hat
Tag.
Gesagt, er wird gut bezahlt.
Aber die Frage ist offen immer noch, Mike.
Das ist bei genau. So Konzern-Heinis ist es so.
Ja, genau.
Ja, also deswegen gebe ich die Frage nochmal rein. Wie Tak sagt, ich weiß es ja, aber ja, was machst du so den ganzen Tag?
Was machst du eigentlich genau jetzt?
Ja, genau. Ja,
was machst du eigentlich? Ja.
Jetzt mal also, Butter bei die Fische.
Also das mit den Frauen, die der Sascha da getroffen hat, das musst du nicht erzählen, aber die anderen Sachen halt.
Ja, also mein Haupt- und Kerngeschäft ist im Prinzip hauptsächlich deutschsprachige Investoren oder Ferienwohnsuchende quasi hier in Dubai zu unterstützen. Also du hast hier zwei verschiedene Märkte. Das ist einmal der sogenannte Off-Plan-Markt, Primary-Markt, wo es halt darum geht, die besten Produkte der Bauträger quasi so zu vermarkten, dass halt am Ende Kunden gefunden werden und für den Kunden suchst du das ideale Produkt beim Bauträger. Das ist so der eine Weg, den es halt gibt. Und das zweite, was es halt da noch gibt, ist halt der sogenannte Secondary-Markt, ist der Bestandsmarkt, wo wir dann am Ende des Tages oft eher für Familien, die wirklich auswandern wollen oder die sagen, wir wollen jetzt irgendwie unsere 4-5 Monate im Jahr in den UAE verbringen, die halt danach den richtigen Eigenheim suchen. Und das ist im Prinzip.
Das heißt, so, du bist selbstständig, hast du Consulting und berechnest den Fee dafür, die da irgendwie zu setteln.
Genau. Ich bin also klassischer Immobilienberater in dem Sinne. Und das Coole ist halt wirklich, und das finde ich halt extrem geil im Verhältnis zu dem, was ich aus Deutschland hauptsächlich so kenne. Die Menschen sind halt extrem offen. Ja, du lernst einfach die brutal coolsten Leute kennen. Unternehmer, die ihr Leben lang irgendwas so gut erfolgreich gemacht haben und die halt gewissen Spirit mitbringen, die Erfahrung mitbringen. Du lernst die kennen und dann kommst du irgendwie vom Immobilienthema auf ein anderes Thema und dann kommst du manchmal vom Hölzchen auf Stöckchen. Und dann hilfst, dann machst du eine ganz andere Reihe plötzlich auf. Und jetzt so nach knapp 2 Jahren kann ich halt sagen, du kriegst ein Netzwerk von Leuten, wo du sagst, wenn jetzt jemand auswandern will und sagt, ich brauche aber irgendwie einen Job in irgendeinem Thema, ja, dann kannst du sagen, du weißt was, ruf mal den André an, vielleicht hat der eine Idee. Oder der Nächste sagt, ich habe hier irgendwie ziemlich viel Gold, ja, ihr wollt auch in Dubai bestimmt immer Gold kaufen, ja. Ja, ich kenne also 2 Leute, die sind in dem Thema drin, stelle ich mal Kontakt her. Oder was jetzt heißt, war natürlich Thema Öl, ja. Also jemand braucht Öl auf der Welt, also relativ viel. Und dann, Romulo, du sitzt doch da in Dubai, kennst du da irgendwen, ja. Das finde ich eigentlich viel witziger mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Also ich mache tagtäglich mein klassisches Real Estate Business. Also wenn ich morgens die Kinder, wenn ich hoffe, jetzt bald wieder die Schulen losgehen, fahre ich halt, ich habe so ein Sponsorship, wo ich halt quasi bei einem Unternehmen bin, wo ich Informationsmaterial bekomme, wo ich alles drüber abwickeln kann und so weiter. Das ist also sehr, sehr bequem für mich. Da starte ich morgens, da tausche ich mich mit anderen erfahrenen Kollegen aus und dann geht es quasi los. Bauträgerprüfung, fertiggestellte Immobilien überprüfen und bediene quasi meine Kundenanfragen tagtäglich.
Du hast schon einen Kaltstart gemacht, das heißt, ich sei darüber. Du hast überlegt, was mache ich jetzt?
Ja.
Und du hast ein Unternehmen gegründet, hast gesagt, ich gucke jetzt mal nach Immobilien und guck mal, ob ich Deutschen helfen kann hier.
Ja, ich hatte das große Glück, dass halt mein ehemaliger Arbeitgeber in Deutschland halt sehr, sehr kulant war mir gegenüber und mir echt viele Optionen gelassen hat, gesagt hat, okay, ich kann halt schon mal 3 Monate früher quasi nach Dubai gehen und meinen Betrieb, den ich in Deutschland habe, von Dubai aus ein Stück weit begleiten und steuern, ja. Und so bin ich halt 1 bis 2 Mal im Monat maximal noch Richtung Deutschland geflogen. Und die restliche Zeit hatte ich halt hier dann die Möglichkeit, mich ein bisschen auch umzugucken, ne. Ja, und
stark.
Ja, hier gibt's halt dann deutsche Netzwerke, also German Emirates Club, wie nicht alle heißen. Und da gehst du einfach hin, dann lernst du 5, 6 Leute kennen und die sagen, ja, frag mal den. Und dann habe ich mich irgendwo ein bisschen mit angeschlossen und Erfahrung gesammelt. Und du kriegst dann irgendwann ein eigenes Gespür dafür. Kannst du das vertreten, findest du das auch gut, ja, oder es ist völliger Käse, es ist völliger Humbug, weil wenn du ja schon mal in Dubai warst, dann weißt du es ja auch, die Bauqualität ist halt bei weitem nicht das, was wir halt aus Deutschland vor allem kennen. Ja, also wenn du hier ein Haus kaufst für 2 Millionen Euro, dann erwartest du, das Ding ist hier picobello, ne? Nee, also wir müssen dann oft schon im Vorfeld eigentlich den Kunden mitteilen, du kaufst das für 2 Millionen Euro, bitte nimm nochmal 200.000 Euro extra mit, ja, damit wir das am Ende auf den Status quo bringen können, wie du dir das eigentlich auch vorstellst.
Ja, das wäre jetzt meine Frage, die ich gerade nochmal reinschiebe. schieben will, ist, wie kommen denn die Kunden zu dir? Also wie kommen die denn auf dich? Weil jetzt angenommen, ich hätte jetzt Lust, nach Dubai auszuwandern, hätte ich von dir zum Beispiel noch gar nichts gehört. Ich habe gesehen, dein Instagram-Auftritt ist mega gut, ja, stylisch, optisch, mega cool. Aber das kann ja nicht die einzige Werbeplattform, sage ich jetzt mal so, sein, damit Kunden auf dich aufmerksam werden.
Ja, ja, also Dubai funktioniert im Prinzip aber tatsächlich nur über Social Media. Ne? Also wenn du starten möchtest, dann ist das in der Regel der erste Weg, den jeder irgendwie anfängt. Ne? Und man spricht hier einfach davon, über die Anziehungskraft eines Agents. Also wenn du in einem Thema dich spezialisierst und den Algorithmus so bearbeiten kannst, dass die Leute dich sehen, die du eigentlich auch sprechen möchtest, dann ist es quasi der Weg, den man in der Regel einschlägt. Und Dubai oder allgemein die Vereinigten Arabischen Emirate funktionieren hauptsächlich über Instagram. Alternativ gibt es halt quasi dann Ads, die du da schalten kannst. Also nicht nur organisch wachsen, sondern du schaltest dann Werbekampagnen. Und das ist dann quasi der Weg, um halt wirklich von Anfang an auch sofort mit Menschen in Kontakt zu treten. Also du fängst an, deinen eigenen Content zu bauen und schaltest dann Ads, um letztendlich Anfragen zu generieren. Das mache ich mittlerweile halt über das Unternehmen, was ich halt da habe. Die haben einfach eine extrem gute Reichweite und ich bin halt lieber am Kunden. Und wenn es halt darum geht, jetzt die richtigen Kampagnen wie zu schalten, ist jetzt nicht meine absolute Stärke, gebe ich ehrlicherweise zu. Mhm. Und das Zweite ist halt dann wirklich Empfehlungsgeschäft. Ne? Das, was schon immer funktioniert hat, das ist hier eigentlich das A und O. Helf jemanden aus der Patsche und er wird dein bester Freund. Ja. Und so kannst du eigentlich ein ganz gutes Netzwerk aufbauen. Ja.
Okay, verstehe, alles klar.
Wenn du sagst, jetzt mal nicht im beruflichen Kontext, sondern einfach generell, privat oder beruflich, wenn ich jetzt morgen nach Dubai komme, was ist denn so die Sache, die ich unbedingt erleben sollte? Jetzt so dein jüngeres Ich, was würdest du denn sagen, um das Land jetzt wirklich zu verstehen? Vielleicht auch einen Ticken schneller, als du es jetzt hattest, oder vielleicht ist es auch gut gelaufen, weiß ich nicht. Aber so einfach so, was ist so das Lesson learned mäßig?
Also was mich das erste Mal ehrlicherweise richtig umgehauen hat, ist, als ich nach Abu Dhabi gefahren bin, ins sogenannte Culture District. Das kennen wir jetzt noch nicht so gut, aber ihr müsst euch vorstellen, da ist es ist ein Bereich, da gibt es gewisse Museen, wie auch das Louvre, jetzt kommt das Guggenheim, wird da jetzt eröffnet, jetzt hat das Zayed Museum aufgemacht, was so die Geschichte der UAE widerspiegelt. Das ist alles nice, ja, da wird viel in Kultur investiert. Okay, ist cool. Was aber da auch ist, ist Abraham's Family Place, nennt sich das. Das ist quasi ein Platz, da steht eine Synagoge, da steht eine Moschee und da steht eine christliche Kirche, ja. Und damit sagen die einfach, uns ist es komplett egal, ja, zu was für einer Religion du gehörst, ja. Du bist hier herzlich willkommen. Und das wollen wir hier damit so ein Stück weit symbolisieren. Und da habe ich das erste Mal so gedacht, okay, die meint es ernst, ja, weil du machst es nicht, ja. Also in keinem islamischen Land siehst du das so, ja. Also das funktioniert nirgendwo. Und hier ist halt so ein Paradebeispiel, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist echt ein place to be, ja. Also hier fühlt man sich wohl und auch jetzt wieder, man hat ja wirklich vieles gehört so zum Thema. Der Staat sagt uns oder gibt uns vor, was wir sagen sollen in sozialen Medien und so weiter und so fort. Das ist alles komplette Lüge, ja.
Was aber auch dein letzter Abend, wenn wir nichts mehr von dir hören, wenn wir die Folge veröffentlicht haben, dann wissen wir die Wahrheit, ja.
Was aber komplett stimmt, ja, und das ist auch tatsächlich aber auch ja vom Ministerium ja öffentlich auch ausgesagt und bestätigt worden, ist ja, bitte verbreitet einfach keine Fake News, ja, also hört auf, damit zu polarisieren, wenn du hier wohnst und hier lebst, dann bleib bei der Wahrheit, ja, wenn das Hotel getroffen wird, okay, ja, dann ist es halt wahr, mach Berichterstattung, passt, ja, berichte aber bitte auch, dass wir es in 20 Minuten gelöscht haben, ja, und keiner zu Schaden gekommen ist und so weiter und so fort, aber bitte übertreib's nicht oder mach kein Fake daraus, ja, und als das Ganze jetzt so ein bisschen dann noch abgeschlossen wurde, hat man sich halt nicht nur öffentlich für alle bedankt, sondern es wurde einfach, egal wo du es hinschreiben konntest, wurde es einfach hingeschrieben mit einer riesen UAE-Flagge, wir sind eine Nation, ja, jeder, der hier lebt, gehört zur Familie, ja, wir sind alles Emiratis, so, und das finde ich halt, also das würdest du in Deutschland so, sorry, nirgendwo lesen und nirgendwo sehen, ja.
Vor allen Dingen nicht in Offenbach.
Ja, in Offenbach schon, weil da hast du ja keine Deutschen.
Ja, das stimmt natürlich, sorry.
Das ist schon gut reguliert. Ich hätte noch zwei Fragen mit Blick auf die Uhr. Würde die eine mal stellen und dann nochmal dem Nico, dem Sascha geben. Gibt es denn irgendwas, was du dann wirklich vermisst aus Deutschland? Sei es das gute Roggenbrot, was man in Amerika nicht kriegt oder so? Oder gibt es denn sowas? Keine Ahnung. Was es wirklich nicht gibt?
Also Familie ist erstmal das absolute A und O, ne? Also mal wirklich irgendwie bei Mutter eben irgendwie was Leckeres essen, was du sonst nicht hier in den UAE bekommst, oder der Kindergeburtstag von deinem Neffen. Also das sind so Faktoren, das ist schon scheiße, ja. Also dass du hier irgendwie 6-7 Stunden Flugzeit weg bist oder gar nicht hier wegkommen kannst, weil gerade irgendwelche Raketen durch die Welt fliegen. Das ist eigentlich der größte Pain mittlerweile. Ja, das stört uns schon. Ja, das würde ich erstmal so sagen. Das würde passen. Ja.
Passt. Dann mache ich mal so Open Race mäßig, Sascha oder Nico, oder gibt es irgendwas, was euch interessiert?
Boah, ich habe 1000 Fragen, glaube ich, irgendwie.
Das ist für mich noch ganz spannend, weil ihr habt ja den Schritt dann irgendwann gemacht und jetzt hast du über den größten Pain gesprochen. Wie ist denn so der Plan? Also wie lange wollt ihr da, also habt ihr einen, dass ihr irgendwann sagt, wir bleiben so lange hier, bis es nicht mehr geht oder bis wir sagen, jetzt wollen wir zurück? Wie habt ihr euch das gedacht? Habt ihr euch was gedacht? Erzähl doch mal.
Ja, also da gibt es natürlich, wenn du mich fragst, kriegst du eine andere Antwort, als wenn du jetzt meine Frau fragst. Ja, muss man einfach auch dazu sagen. Ja, weil wenn es nach mir geht, würde ich am liebsten mein Lebenssetup, Status Quo, passt das auf jeden Fall zum Lebensmodell. Das Setup, Homebase hier UAE, würde ich gerne eigentlich festhalten wollen, weil es im Prinzip für 6 bis 8 Monate des Jahres eigentlich alles bietet, was man am Ende des Tages so braucht. Gibt es ein paar Monate, die passen da nicht so rein, ja. Die sind halt echt brutal heiß und da gibt es dann auch andere Orte auf der Welt, die, glaube ich, schöner sind. Und solange die rechtliche Handhabe des Staates in Deutschland so ist, dass wir den Pass haben dürfen, ohne dass wir irgendwelche Bindungen an das Land geben müssen, würde ich das gerne eigentlich so aufrechterhalten. Für meine Frau ist es schon schwierig zu sagen, sie hat jetzt 3 Kinder, Oma, Opa sind nicht da und so weiter. Das ist schon irgendwie, passt es nicht so gut in das Modell jetzt im Moment rein. Sodass wir schon jetzt gucken, was uns auch jetzt kurzfristig erstmal so widerfährt. Ne? Also wenn jetzt alles ruhig bleibt, wenn es um den Konflikt geht, wenn das alles entspannt bleibt, dann bleiben wir auf jeden Fall hier oder verbringen die Sommermonate in Deutschland oder so und kommen wieder zurück. Wenn das hier ausartet und wir kriegen hier so ein Russland-Ukraine-Szenario, ja, über Jahre, dann passt es nicht. Ja, dann kann es sogar passieren, dass wir vielleicht sogar eher wieder nach Deutschland erstmal zurückgehen, neu aufsetzen, schauen, Fuß fassen und dann entweder nochmal verlassen oder die Kinder dann so in die Schulen bringen, dass sie dann erstmal bleiben. Müssen wir mal gucken.
Ja, spannend. Das ist immer eine ganz wichtige Frage. Ich bin ja in den Niederlanden, jetzt nicht so weit weg, es ist nur 6 Stunden Fahrzeit, aber es ist immer eine Frage, wenn das nicht deine eigentliche Homebase ist, ist dann so ein Weg zurück. Ist es so ein Ding? Zieht sich dahin oder nicht? Und also deswegen ganz spannend, mal bei euch reinzuhören, wie ihr das so seht.
Ja, danke. Ja. Für die Hunde ist es schon schwierig hier in Dubai, ne? Muss man wirklich sagen. Also,
glaube ich, ja.
Ein bisschen Hundestrand, ein bisschen im Sand rumrennen, ersetzt jetzt nicht durch den Wald und ähnliches. Ne? Aber ja. Das ist, ja, ich bin da eher emotionslos, ja. Muss ich leider dazu sagen, das ist eher so auch wieder Thema von meiner Frau.
Das ist tatsächlich das, was mir fehlen würde. Also weniger so das deutsche Brot und Rindswürstchen und sowas, ein Appleboy. Das nimmt mir mehr so gerne als den Spaßfaktor, was fehlt einem, ne, im Ausland. Also klar, ich hab viel USA bereist, habe auch über weite Strecken da einen halben Monat mal verbracht. Ja, klar, das Essen ist anders, das deutsche Brot ist geil, aber ich glaube, so ein Wald, ein kühler Wald, wo du morgens mal durchläufst, das wird mir echt fehlen in Dubai, weil mich hat es echt immer, gut, ich war meistens echt Mai, Juni, Juli da, immer erdrückt, ja, Beton, Hitze, Sand, klar, du hast das Meer, aber das ist halt auch nicht irgendwie so. Kannst jetzt nicht so sagen, du bist in Toskana am Meer, ja, wo auch mal ein Wind geht oder so. Ist einfach nur brutal. Ist immer nur Sonne, immer nur heiß. Ich glaube, so ein richtig kühler Wald wird mir fehlen.
Ja. Ich habe jetzt einen Content abgedreht heute. Da ging es auch einfach echt um das allgemeine Thema, so wie du es auch beschreibst. Ne? Also jeder Place on Earth hat irgendwie Vor- und Nachteile. Ja? Also es gibt irgendwelche Dinge, die es einfach zieht, und welche, die einfach Nachteil sind. Und für jeden, ich verstehe diesen Hate, der manchmal aber trotzdem entsteht, verstehe ich halt nicht. Bei vielen auf Social Media, die dann sagen, oh, bei euch da in Dubai, bla bla bla. Ich sage, hallo, hier sind einfach Menschen, die haben mutig einen Schritt ins Ausland gewagt. Ja? Also macht das mal, ja. Also es ist, ja, und die haben das bestimmt nicht gemacht, weil sie Deutschland gerade irgendwie hassen oder lieben oder wie auch immer. Sie haben einfach mal was anderes erleben wollen und tun wollen. Und dementsprechend verstehe ich das manchmal nicht. Geht doch auch in irgendein Land, wo es euch vielleicht besser gefällt oder wie auch immer. Aber
ich glaube, du triffst es sehr gut, ja. Also ich finde es tatsächlich sehr mutig. Ich sage ja auch immer, wenn ich nicht in Trennung leben würde und keine Kinder hätte in dem Alter, würde ich sofort auswandern. Kann mich aber auch immer gut verstecken hinter dem, ich habe ja Kinder in Trennung und kann nicht weg. Weil wenn ich die Möglichkeit hätte, es dann zu machen, das wäre nochmal ein anderes Thema. ob ich es wirklich machen würde. Weil man ist ja doch Gewohnheitstier, ne? Und hier weißt du halt, wo der Edeka ist und wo du hinfährst und was du machst und wie du was regelst. Dann gehst hier Mark Goldbachs Bürgerbüro und beantragst dann deinen Pass, ja? Mhm. Also von daher großen Respekt, den Mut und die Eier, wie ihr, muss man erstmal haben, zu sagen,
absolut.
Ja, wir machen das jetzt.
Ja, das haben wir ja auch schon öfter thematisiert hier bei uns, ne?
Ja.
Dass unheimlich viel Mut dazugehört, so weg vom Bekannten, vom Safe Space, jetzt komplett irgendwie was Neues zu machen. Du weißt nicht, was los ist, kennst dich nicht aus und so.
Ja klar, wir sind halt Gewohnheitstiere, Tag.
Genau,
ja. Also mich kotzt es auch extrem an. Also ich glaube, jetzt in meinen knapp 48 Glänzen hat es mich noch nie so angekotzt in Deutschland wie jetzt. Die Lage ist scheiße, die Leute sind scheiße, die Leute werden immer schlimmer. Die politische Lage ist scheiße, es wird alles teurer, bis zum Punkt, wo du, bis zum Erbrechen eigentlich, ja. Also jetzt ist eigentlich der Punkt, das zu machen. Aber wir sind halt so Gewohnheitstiere, dass wir im Endeffekt doch sagen, Punkt A, wir gehen nicht auf die Straße, Punkt B, nee, wir wandeln aus. Weil das ist ja unkomfortabel. Ja.
Bevor Sebastian die Sache closed hier, ich meine, es sind 250.000 Deutsche, die das Land verlassen letztes Jahr. Dieses Jahr mindestens genauso viele. Und es sind ganz selten die Armen, die das Land verlassen. Es sind irgendwelche Leistungsträger, Art und Weise. Und die Briten, die haben letztes Jahr, die haben richtig gekotzt. Also da hat 16.500 Vermögensmillionäre das Land steuerlich verlassen. Das entspricht irgendwie 500.000 Durchschnittsbürgern, ja, an Steuereinkommen. Also, und das ist so eine Welle, ich glaube, die ist echt schwer aufzuhalten, wenn der Mittelstand dich verlässt in Deutschland, weil er sagt, es lohnt sich hier einfach nicht mehr, für das Geld zu arbeiten und so weiter und so fort. Das tut schon weh.
Gut, aber ich sehe auch gerade nur, ganz ehrlich, Romulo, ich sehe gerade nur, dass der Staat das dem Mittelstand schwerer macht, ich bin ja auch Unternehmer, denn leichter. Ja, also für mich wird es in dem Land nicht leichter, sondern schwerer.
Genau.
Ja, aber dennoch ist es ist schon ein großer Schritt, dann zu sagen, jetzt ich steige jetzt in den Flieger für euch, ja, halt den, der für euch nur da fliegt. Und mach jetzt einen 7-Stunden-Flug und bin in einer anderen Kultur. Klar, das ist nochmal, wie du das jetzt beschrieben hast, das ist nochmal sehr offen, sehr, sehr, wie man das jetzt ausdrücken will, westlich und weltoffen geprägt. So. Aber es sind trotzdem 7 Stunden und es ist eine andere Kultur, eine andere Umgebung und das erfordert, das ist nicht für jeden auch was, kann ich auch sagen. Und deswegen, das macht nicht jeder und deswegen auch Hut ab, so einen Schritt zu machen, das ist großartig.
Absolut.
Es ist sehr, sehr bereichernd, aber es ist auch nicht alles besser. Also Sascha, wenn du jetzt sagst, boah, ich wandere jetzt aus und ich gehe jetzt nach, weiß nicht, wo du hinauswandern würdest, dann wären, wenn viele Sachen wären vielleicht cool, aber dann eben auch andere Sachen eben nicht mehr
so. Ja, ich weiß nicht mal, wo ich hinauswandern würde.
Komm doch nach Hessen zurück. Bist ja bei dir jetzt vielleicht.
Genau. Ist ja auch das im Prinzip das, was der Romulo jetzt gerade gesagt hat, von wegen, alles hat irgendwie Vor- und Nachteile, ne? Also absolut. Manches ist vielleicht hier jetzt in Dubai besser, manches hier bei uns und so eine Mitte wäre halt cool, ja, aber wo findet man das, ne?
Ist so, dann würde ich mal so die Abmoderation starten, aber nicht ohne dann auch zu sagen, vielleicht haben wir irgendwas, was du noch an heißen Insights hast, Romulo, aber zuerst mal sagen wir ein herzliches Dankeschön.
Absolut, vielen Dank.
Für deine Offenheit, für die offenen Einblicke, dass du die Zeit genommen hast mit 2 Stunden Zeitverschiebung. Ich glaube, heute haben wir auch ein deutlich offeneres Bild bekommen für alle, die uns hören, die irgendwelche, ich sag mal, Blaupausen an Vorwürfen haben, die vielleicht gar nicht stimmen oder Hörensagen oder irgendwelche Fake News, sondern vom Leben insgesamt, wie das so ist. Deine Geschichte, die Geschichte deiner Familie und was da eben wirklich passiert. Wir sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich lasst eine Bewertung da, aber fragt auch gerne mal nach. Der Romulo Marini, mit dem kann man sich vernetzen, wenn ihr plant, nach Dubai auszuwandern und oder Immobilien zu kaufen. Insofern dafür ein herzliches Dankeschön. Möchte aber trotzdem dir überlassen, als Gast zu sagen, Mensch, den Insight, den möchte ich euch noch mitgeben oder das ist es noch, was vielleicht noch wichtig ist und dann hast du sozusagen das Schlusswort aus meiner Sicht.
Das ist ganz lieb von euch. Also mein erster Audio-Podcast, also ich bin total begeistert. Ihr macht das echt total entspannt und super angenehm für einen Gast, wenn die Internetleitung steht.
Ja, das ist richtig.
Ja, von daher, ich würde mich echt freuen, wenn wir uns einfach vielleicht nochmal irgendwann wiedersehen, auch gerne in der Runde, so in 3 bis 4 Monaten, einfach nochmal ein Recap zu machen, was hat sich
seitdem gedacht. Sehr, sehr gerne.
Freuen, weil für uns beginnt hier echt eine spannende Phase. Wie geht der Konflikt weiter? Was passiert hier jetzt gerade? Ist der Real Estate-Markt dann wirklich gecrashed oder eben nicht? Also da gibt es einfach unterschiedliche Lager, was so wirklich gerade passiert. Ich lade jeden persönlich ein zu einem Meeting, Xing, einfach auf romulo.realityexpert auf Instagram kurz Kontakt aufnehmen und da können wir uns jederzeit ganz offen, transparent und ehrlich unterhalten, was Sinn macht und was halt auf keinen Fall.
Wunderbar. Ja, danke dir. Besser geht's gar nicht.
Romulo. Vielen Dank, Romulo. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr angenehm.
Merci.
Und wir nehmen es gerne an, in 3-4 Monaten uns wiederzusehen. Vielen Dank. Alles Gute für euch.
Dankeschön.
Alles Gute. Ja.